Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für bindungsorientierte Elternschaft mit christlichen Werten. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio sind Anna Born, Julia Wanicek und ich bin Junita Horch. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. Und in dieser Folge sprechen wir über Erlösungsgewissheit, Bindung und Elternschaft. Wenn du uns übrigens noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode mehr. Vielen Dank, dass du dabei bist und jetzt lass uns starten. Mädels, ich habe so richtig Bock auf diese Folge. Das war eine Wunschfolge von mir, also da ist ganz viel Vorfreude da.
Hast auch einen Wunsch eingereicht, so wie unsere Zuhörerin.
Genau, und der wurde genehmigt.
Ja.
Also vielen lieben Dank.
Wir waren gnädig.
Und zwar, weil es geht hier jetzt heute um die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Und er hat in meinem Leben so krass viel verändert und es geht um Erlösungsgewissheit und um sichere Bindung. Und ich merke immer wieder, in christlichem Kontext wird da einiges missverstanden oder auch verzerrt.
Mhm.
Und genau deshalb wollen wir heute genauer drauf schauen. Wir lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Wir schauen uns an, was der Tod Jesu für uns bedeutet und wie dieser Glaube im Alltag zum Tragen kommt, gerade wenn Prüfungen kommen.
Mhm.
Ja, ein richtiger Gamechanger in meinem Leben. Mal gucken, was es mit dir macht. Genau. Meine erste Frage an euch. Wie geht's euch mit dem Thema Heilsgewissheit? Könntet ihr, die ihr heute hier so im Studio sitzt, sagen, ich und Jesus, safe. Ich mache überhaupt keine Gedanken. Ich und Jesus, wir gehören einfach zusammen. Also ich werde eines Tages auch bei ihm sein und das ewige Leben genießen mit ihm.
Jetzt, heute, ja. Ja, kann ich sagen. Voller Überzeugung.
Ja. Wie fühlt sich das an?
Gut. Befreiend.
Gut ist kein Gefühl. Befreiend.
Entschuldigung, ja. Sollte ich ja wissen. Befreiend, erleichternd.
Sicher.
Erleichtert, ja. Sicher, genau.
Ja. Anna, bei dir?
Also mir geht's auch so. Jetzt kann ich das sagen. Mhm. Also jetzt spüre ich das. Ich bin sicher, ich weiß das. Das war nicht immer so. Ich bin in einem sehr christlichen Elternhaus aufgewachsen, vielleicht eher strengeren, könnte ich sagen. Und in der Theorie hatte ich das schon immer gewusst. Ja, also das habe ich auch gehört. Aber dennoch habe ich dann manchmal gedacht, naja, jetzt hast du heute Morgen keine Andacht gemacht. Und wenn dann im Laufe des Tages dann irgendwas Blödes passiert ist, habe ich das immer darauf zurückgeführt. Und habe gedacht, okay, ich bin nicht sicher bei Gott und ich muss etwas leisten. Ich habe nicht genug getan, ich habe nicht genug Bibel gelesen, nicht genug gebetet oder ist mein Glaube zu schwach? Und ja, es war irgendwie schon unbewusst häufig eine sehr große Unsicherheit da in der Beziehung zu Gott und ja, in dem, was ich leiste.
Hm. Ja, und bei mir war es nicht ganz so. Ich bin eigentlich in einer Gemeinde aufgewachsen, die da schon sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass man schon viel von dieser Sicherheit hatte. Also nicht so viel von diesem Leistungsdenken. Und trotzdem hier und da ist es reingekommen, wenn man mal irgendwo eine Predigt gehört hat oder wenn man irgendwo auf überregionalen Jugendveranstaltungen war und da waren dann Workshops oder sonst irgendwas. Auch weil es einfach so dieses Leisten in der Gesellschaft so präsent ist. Und das kommt dann automatisch auch so ein bisschen in den Glauben rein, auch wenn man davon gar nicht so krass geprägt wurde, es ist dann doch da und dann immer diese Unsicherheit, vor allem wenn man es auch bei anderen mitbekommt, dass die auch diese Unsicherheiten haben, vielleicht sogar von anderen, die man bewundert als Glaubensvorbilder und wo man dann merkt, oh, okay, aber wenn der schon sich da Sorgen macht, dann sollte ich mir jetzt auch mal Sorgen machen, ja.
Weil der ist ja viel besser als ich.
Ja, ne? Ja, genau.
Okay. Ja, danke fürs Mitteilen. Mir ging es ähnlich so wie Anna. Ich hatte schon als Kind Albträume, dass ich nicht gerettet bin. Also denke ich mir so, ich hatte so eine krasse Angst und auf der anderen Seite eine Liebe, aber so eine heftige Unsicherheit gegen Gott gegenüber, was für einen Status ich bei ihm habe, wo ich mir jetzt im Rückblick denke, Alter, wow, wie belastend. Und wie anders ist eigentlich die biblische Botschaft. Also ja, deswegen dieser Podcast-Folge ist ein Herzensthema von mir. Lass uns mal zusammenfassen. Was bedeutet Erlösung für euch? Erlösung und Heiligung. Das sind ja so zwei Begriffe, die ganz eng zusammen sind. In unserem Podcast reden wir immer wieder ein bisschen darüber. Fass mal kurz zusammen, Julia.
Also mal ganz sachlich runtergebrochen. Erlösung ist ja das, dass wir das annehmen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das macht uns frei. Dadurch haben wir das ewige Leben geschenkt bekommen. Dadurch hat Jesus uns erlöst von der Sünde. Ja, so hören wir es ja auch immer, so bekommen wir es weitergegeben. Und die Heiligung ist eigentlich das, was durch dieses Geschenk, dass wir das annehmen, dass wir Jesus in unserem Herzen haben, was danach folgt. Also die Veränderung, Veränderung des Charakters. Ja, also dass wir mehr die Früchte von dieser Liebe Jesu nach außen tragen und zeigen können, dass wir geheilt werden, dass wir verändert werden in sein Bild. Und deswegen ja, ist Erlösung und Heiligung so eng miteinander verknüpft.
Also Heiligung ist ein Resultat aus der Erlösung heraus.
Genau.
Und verstanden habe ich es erst vor kurzem, muss ich sagen, also durch meine Mutterschaft, weil das auch gleichzeitig eine große Krise für mich war, weil sich vieles verändert hat und ich ganz anders gefordert wurde. Aber auch durch meine Kinder und durch meine Liebe für sie habe ich erst begriffen, egal was mein Kind macht, das rüttelt nichts an meiner Liebe zu meinem Kind. Und erst da habe ich das so richtig tief verstanden, wie Gott mich liebt. Also durch meine Mutterschaft und durch die Beziehung zu meinen Kindern. Mhm. Und dass sie sich sicher sein können, dass ich sie liebe und dass einfach nichts daran ändern wird. Und so sehr liebt Gott mich auch. Und da erst wurde mir dieser Gedankenwechsel so vorangetrieben, dass ich gar nichts leisten muss. Also es gibt nichts, was ich leisten kann, dass Gott mich nicht lieben kann.
Ja, weil diese Ja-Haltung ist ja schon da. Und deswegen reden wir auch immer wieder gerne im Podcast darüber, dass diese Erlösungsprinzipien, dass sie genauso in der Erziehung gelten. Also wie du sagst als Mama, ich liebe mein Kind. Da kann mein Kind nur so viel Wutausbrüche haben, wie es will, ja. Ich liebe mein Kind und ich bin für mein Kind. Ich bin mit meinem Kind verbunden. Ich habe eine Ja-Haltung zu meinem Kind. Und weil ich meinem Kind gegenüber Empathie zeige, weil ich seine Gefühle validiere, weil ich mein Kind anleite, mit dem umzugehen, was so viel Chaos in dem Kind auswirkt, lernt mein Kind damit umzugehen. Also weil ich meinem Kind dieses Bindungsangebot gebe, Koregulation und so weiter, wird mein Kind verändert. Bindung ist safe, ich bin für dich, mein Kind, wir schaffen das, wir gehen jetzt weiter. Und das ist ja wieder eine Erlösung, ich bin für dich, Gott, der für mich alles leistet. Und weil ich bei ihm so sicher bin,
komme ich dann zur Ruhe, kann ich mir diese Liebe schenken lassen, diese Sicherheit, und dadurch werde ich verändert und zeige die Früchte des Heiligen Geistes.
Ja. Lass uns in 1. Petrus 1 eintauchen.
Okay.
Wir lesen heute ab Vers 3, erstmal 3 bis 5.
Soll ich lesen?
Ja, gerne.
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbar werden.
Dankeschön. Was sind die Hauptaussagen, die euch in diesen wenigen Versen auffallen? Was sagt Petrus hier über Erlösung?
Also ein Punkt ist, ich muss mich nicht selber retten. Ich bin erlöst. Ja, Gott hat mich gerettet, Jesus hat mich gerettet und ich gehöre zu ihm. Und ja, nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil er mich liebt.
Ich finde auch diese Wörter hier, am unvergängliches Erbe in Vers 4, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Also das finde ich auch mega.
Ja, vielleicht dazu, dieses unvergängliche Erbe, das finde ich auch so schön. Es ist nichts, wo Gott sich dann umentscheidet und sagt, ja, nö, ich habe es mir anders überlegt, du kriegst es doch nicht. Vielleicht eine Geschichte aus einem familiären Umfeld, wo die Mutter 3 Kinder hat und dann Witwe geworden ist und hat einen neuen Ehemann mit dem hat sie auch noch ein Kind. Und das Verhältnis zu den Kindern war immer gut. Und sie haben sich auch im Alter um sie gekümmert, also die drei aus erster Ehe. Und als sie dann gestorben ist und ging es halt um das Erbe und der Termin beim Notar stand an. Und dort hat der Notar ihnen gesagt, dass die Mutter sich von den Kindern losgesagt hat und gesagt hat, das sind nicht meine Kinder. Und das ganze Erbe bekommt das gemeinsame Kind aus zweiter Ehe. Und diese Enttäuschung und diese Verletztheit, die da so hervorkommt und gespürt wird. Und wenn ich das jetzt lese, wenn Gott sagt, das ist ein unvergängliches Erbe, Gott entscheidet sich nicht einfach anders. Oder es wird für uns keine Überraschung geben, dass, ach nee, doch nicht, ja. Mhm. Sondern da können wir uns sicher sein, dass Gott es sich nicht anders überlegt. Und das finde ich auch so schön, dass wir darauf vertrauen können. Es wird passieren.
Mhm. Ja, es sind so viele Wörter, finde ich, die so viel Sicherheit und Vertrauen aussprechen, ne? Wir sind von neuem geboren. Es ist eine sichere Hoffnung, Aussicht auf etwas unvergängliches, makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel bereit. Es steht da, es ist extra für dich da.
Ich finde auch in Vers 5, da steht hier in meiner Neues Leben Übersetzung, in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Also das klingt so, Gott wird uns durch den Glauben, den wir an ihn haben, beschützen. Also das ist auch wieder, er macht das. Er stellt sicher, dass wir dann das ewige Leben auch empfangen.
Also ganz viel Sicherheit, ganz viel, hey, also ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch mehr Adjektive er hätte machen können, um uns zu sagen, das ist safe. Mach dir bitte darüber keine Gedanken. Da wartet ein Erbe auf dich. Das wird nie den Wert verlieren. Es steht für dich bereit. Es steht für dich bereit. Und das ist so die Basis. Die Basis am ersten Petrusbrief, die Petrus hier legt. Gott und du, ihr gehört zusammen. Mhm. Und dann geht's weiter. Und das finde ich dann spannend, weil es hier manchmal kritisch wird, je nachdem, wie man liest. Mhm. Julia, kannst du Verse 6 und 7 lesen?
Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird.
Danke. Danke. Und hier geht es jetzt um Prüfungen. Um im Feuer geläutert werden. Hier steht was vom Schmelzofen. Wie versteht ihr das? Unser Glaube muss sich bewähren. Ist es jetzt ein, okay, hör mal her. Ich habe für dich jetzt echt alles gemacht. Ich habe alles geleistet für dich, damit das Erbe für dich im Himmel jetzt da ist. Und jetzt mach mal bitte deinen Teil. Zeig mal, dass du es wert bist. Ich geb dir jetzt Prüfungen in dein Leben, Anna, und du beweist mir, dass dein Glaube stark genug ist.
Also früher war das tatsächlich so, da habe ich das so verstanden und da war das auch so dieser innere, dieses, oh, wo ist jetzt eine Prüfung oder das ist jetzt eine Prüfung und jetzt muss ich mich beweisen. Und ich finde es auch krass, weil mir begegnen immer wieder Menschen, die haben scheinbar so viele Prüfungen. Die sagen dann, oh, und dann ist das wieder passiert und das und da versucht mich der Teufel, da prüft mich Gott, ob ich treu zu ihm bin. Und ich denke mir dann manchmal so, boah, krass, die haben so viele Prüfungen. Ich habe irgendwie gar nicht so viele Prüfungen in meinem Glaubensleben. Bin ich irgendwie jetzt voll der schlechte Christ, weil ich nicht so viele Prüfungen habe, die ich bestehen muss? Warum haben diese anderen Menschen scheinbar so viele Prüfungen und ich nicht? Warum haben die ständig Anfechtungen? Ich jetzt nicht so viel wie die, ja? Also so, dann auch Unsicherheit. Ist das jetzt eine Prüfung? Und ja, die Prüfung muss ja kommen, weil der Glaube muss ja geläutert werden und gereinigt und auf die Probe gestellt.
Aber was heißt denn das jetzt, diese Bewährung eures Glaubens? Weil irgendwie ist es so, ist es das?
was ich auch häufig so verstanden habe, mir so vermittelt wurde, Gott hat gemacht und jetzt zeigt, dass du es wert bist.
Ja, es ist so der Blickwinkel, der sich geändert hat von dem, okay, es sind alles Prüfungen, ich muss mich beweisen. Oder aber, hey, das ist jetzt eine Prüfung, dass Gott sich beweisen kann. Gott beweist seine Liebe, seine Nähe, sein Versprechen an mich in dieser Situation. Und ich kann darauf vertrauen, ja, dass er sich ja, beweist und mir zeigt, Anna, ich bin jetzt bei dir, dir geht's jetzt richtig schlecht, du hast eine Krise, aber ich stehe dir bei und du kannst dir sicher sein, dein Erbe ist gesichert, ich bin bei dir und ja.
Das löst gerade ganz viel mehr aus. Nicht ich beweise mich, sondern Gott beweist sich in den Prüfungen.
Mhm. Denn was in diesen Prüfungen ja dann immer am Ende zum Vorschein kommt, ist ja die Macht und die Liebe Gottes. Mhm. So am Ende wird es gut, du wirst die Krise überstehen, du merkst, dass du mit Gott da durchgehst und das, ja.
Und ich finde auch, das macht einem so eine, gibt einem so eine Ruhe und so eine, ich darf das abgeben. Gott kämpft für mich und Gott beweist, dass mein Glaube an ihn gerechtfertigt ist sozusagen, weil er alles in der Hand hält, weil er alles lenkt, weil er die Lösung schon hat, die ich gerade in dieser Krise, in dieser Prüfung nicht habe. Und das macht mir so Ruhe, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt hin und ich muss jetzt und so, sondern ich kann mich zurücklehnen, seid stille und hart auf Gott.
Weil wenn ich immer denke, das ist jetzt eine Prüfung, die Gott mir auferlegt, ich muss mich beweisen, dann liegt der Fokus immer auf mir,
ja,
auf meiner
Tun.
Stärke, die ja eigentlich gar keine Rolle spielt,
ja.
Sondern der Fokus liegt ja auf Gottes Stärke.
Mhm. Und ich finde es halt, der leitet ja in Vers 6 ein mit, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln.
Mhm.
Ihr habt Freude, also warum sollte ich jubeln, wenn es schwer wird? Ja, ihr sollt jubeln, weil dann zeigt sich euer Glaube, so wie er sagt, dann zeigt sich Gott, dann zeigt sich Jesus in deiner Not. Mhm. Also der Glaube bewährt sich. Vielleicht habt ihr ein Produkt in eurem Leben, von dem ihr sagt, das bewährt sich. Also wenn es irgendwie schwierig wird, das nehme ich, das bewährt sich und dann feiere ich das, weil es hat wieder geklappt.
Ja, keine Ahnung. Je nach Bereich, so Putzmittel. Das nehme ich immer, das ist super, das funktioniert.
Muss
ja
meine Schwiegermutter denken, Juni, nimm das, das macht alles weg, ich sag's dir.
Ja, keine Ahnung, oder Staubsaugerroboter oder so.
Ich feier meinen Staubsaugerroboter, weil der hat mein Leben auf qualitative Ebene erhöht.
Genau, also es gibt schon so Produkte, ja, auf jeden Fall.
So Dinge, die einfach, die zum Einsatz kommen, wenn es schwer wird.
Ja.
Und dann jubeln wir, weil wir das haben.
Ja.
Weil wir diese Dinge besitzen, weil wir investiert haben. Und hier in dem Vers 6 und 7 ist auch diese Glaubensprüfung, der Schmelzofen. Was wird da geschmolzen? Es wird geschmolzen, es wird gezeigt, wie groß ist Jesus, wie viel Raum gebe ich Jesus, wie kann Jesus Situationen umwandeln, wo ich völlig machtlos bin. Wo kann ich wieder Liebe erfahren, Sicherheit erfahren, Geborgenheit erfahren, weil ich mich abhängig mache. Also wieder in so eine Bindungsbeziehung hineingehe und sage, Gott, du machst und nicht ich. Und das nimmt ja so viel Druck raus.
Ja, das schafft auch eine große Verletzlichkeit.
Ja.
Also das abzugeben. Vielleicht muss man sich auch erstmal mit sich selber verbinden und zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, wo ist mein Mangel, wo sind meine Grenzen. Und wo komme ich nicht weiter?
Dass Gott in dem groß werden kann.
Genau.
Und lass uns mal Verse 8 und 9 lesen. Ich finde die so schön.
Vers 8. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein.
Was lösen diese Verse in euch aus? Dieses ihn liebt ihr. Ihr habt ihn aber noch gar nicht gesehen. Ihr vertraut ihm, aber ihr könnt ihn noch nicht sehen.
Das beschreibt die Beziehung, ja, die ja schon da ist, die wir schon haben durch Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Würde ich jetzt spontan sagen. Ich finde aber auch Vers 9 so schön. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. So steht es bei mir. Ich weiß, du hast Genfer Übersetzung. Ich habe ja, hier die Neues Leben.
Ja, ich find die Neues Leben an der Stelle richtig schön. Ja, dieses, ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, die Errettung der Seelen. Und das ist so, die ersten Verse fangen an mit, hey, es ist Unvergängliche, Makellose, der Wert wird nie verloren gehen. Na komm, hey, die Prüfungen, passt auf, Jesus kann sich bewahrheiten in diesen schweren Phasen. Und dann wieder am Ende dieses, hey, ihr erreicht das Endziel eures Glaubens. Also da ist irgendwie so viel Sicherheit drum gebaut von, es ist da. Erlösung ist da. Ich bin für dich da. Und wenn es schwierig wird, ich bin das Passwort. Mhm. Ich bin der Schlüssel zum Schloss, wo du nicht durchkommst. Ich bin für dich da.
Mhm. Es gibt halt auch so einen Sinn und es gibt ein Ziel meines Glaubens. Die Rettung meiner Seele.
Das hat dann auch wieder so viel mit Elternschaft zu tun.
Erklär.
Ja, wenn wir das fühlen, wenn wir selber das haben, diese Heilsgewissheit, dann hilft uns das auch, mit unseren Kindern anders umzugehen.
Wie hilft dir das?
Ja, dann verlange ich nicht Leistung nur. Also, Anna, eigentlich kam der Gedanke ursprünglich von dir. Magst du ihn sagen?
Also ich habe den beiden gestern Abend noch eine Theorie, also eine These habe ich aufgestellt und die lautet, als Christ ohne Heilsgewissheit ist bindungsorientierte Erziehung nicht möglich.
Das ist schon mal eine Bombe jetzt.
Ja, das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen und ihr könnt ja mal eure Gedanken teilen, weil für mich ergibt das vollkommen Sinn. Also ich glaube, ich kann ohne Heilsgewissheit nicht bindungsorientiert erziehen.
Ja, weil wenn ich keine Heilsgewissheit habe, dann werde ich immer irgendwo selber dieses Vertrauen nicht haben und dann werde ich das auch an meine Kinder nicht weitergeben können und dann werde ich auch meine Kinder immer konditional lieben, also immer unter Bedingungen lieben, dass sie auch Bedingungen erfüllen müssen, um von mir oder von Gott geliebt zu sein.
Um auch funktionieren zu müssen, weil die Gesellschaft eben so ist. Ja, ne? Du musst leisten, du musst funktionieren, aber Gott ist der Ort, wo er sagt, nein, lass los, du musst nicht leisten, du bist bedingungslos geliebt. Und in diese Bedingungslosigkeit hineinzukommen, emotional, nicht kognitiv, hier geht es wirklich jetzt rein um Emotionen. Wenn das emotional Raum bekommt, bekomme ich auch diese Freiheit, sie meinem Kind zu geben. Und gerade bei der bindungsorientierten Erziehung, wir brauchen eine Quelle. Eine Quelle, wenn es bei uns halt mal gar nicht mal klappt, wenn wir völlig am Boden sind, wenn all das, was wir uns vornehmen, überhaupt nicht funktioniert, weil alte Geschichten hochkommen, weil wir überlastet sind. Warum auch immer, wir brauchen jemanden, der uns wieder erhebt und sagt, ich liebe dich und ich stehe zu dir und wir schaffen das und ich begleite dich und ich gebe dir, was du brauchst für diesen Weg. Und gerade in dieser Elternschaft brauchen wir genau das. Diesen Ort, weil sonst versuchen wir selber dafür zu kämpfen. Für etwas, was wir selber nie erlebt haben, aus einer Kraft heraus. Wow, das ist hart.
Ja, wir brauchen diese Sicherheit, diesen Ort. Wir brauchen ganz viel Gnade für uns selbst, für unsere Kinder.
Und es zeigt, und
daraus kann Wachstum erst entstehen und nicht aus Leistung.
Und es zeigt auch wieder, dass die bindungsorientierte Erziehung bei uns anfängt als Eltern.
Ja, und das ist ja so krass, als ich bindungsorientierte Erziehung davon gehört habe, da war das überhaupt nicht im christlichen Kontext. Aber für mich war das, wow, das war zutiefst christlich.
Zutiefst
und da fing ja auch in Bindung so an, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, dass es ja eigentlich prinzipiell total christlich ist. Ja.
Absolut, absolut. Ich glaube, deshalb zieht es uns hin, genau das hinaus zu predigen und Eltern zu befähigen, für ihre Kinder da zu sein, so wie Gott für uns da ist. Und es ist ein Wachstumsprozess. Also Leute, Erlösung ist da. Für jeden, der Ja sagt und sie ist makellos, unvergänglich, sie ist da. Nimm sie dir und lass dich da verändern in dieser Gewissheit.
Amen.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir zum Thema bindungsorientierte Erziehung ist unbiblisch.